Deutschland in den Grenzen von 1142. Genau, fantastisch.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Ich würde sagen, wir fangen nochmal an.
Wir fangen nochmal an. Nein.
Wir fangen nochmal an. Mike, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du heute auch mal Zeit für uns hast.
Na ja, herzlich willkommen, hallo.
Zurück in diesem
hallo,
Podcast.
Que pasa?
Na, hallo.
Na ja, läuft dein Aufnahmeprogramm denn? Ist das alles stabil?
Oh ja, das. Schön. Ja, ja, du hast beim ersten Versuch so doll rumgeweint, dass das Programm direkt ausgestellt ist.
Ja, stimmt. Ja, bevor ja 1000 Zuschriften kommen, warum ich geweint habe, ich habe gesagt, es ist schön, dass meine Erkältung langsam weicht, aber schlecht, dass ich gerade spüre, dass ich krank werde. Aber so ist das im Kindergarten. Virus der Woche nimmt man immer mit, auf jeden Fall.
Das ist auch eine akkurate Beschreibung der Weltsituation, hä?
Ja, auf jeden Fall. Also da wird ja eigentlich in der Woche mehrere Säue durchs Dorf getrieben, wenn man das irgendwie so nennen will, ne?
Ich wollte jetzt gerade sagen, wir brauchen eigentlich eine neue Republik. Wir brauchen eine
neue Republik.
wir brauchen eine neue Rubrik für diesen Podcast Virus der Woche. Aber ja, das mit der Republik, das können wir auch nochmal diskutieren.
Aber das wäre eigentlich, wenn man so grundsätzlich im Staatswesen vielleicht auch mit einer, nach dem Grundrechtsauftrag, nach einer Wiedervereinigung, mit einer neuen Verfassung oder so, die neue Republik, wäre eigentlich so nach Weimarer Republik und Bonner Republik und Berliner Republik. Die neue Republik, das klingt ja gar nicht so verkehrt irgendwie, ne? Könnte fast ein Parteiname sein. Das hat sowas Aufbrechendes klingt so nach Aufstoßen. So eine Aufbruchstimmung irgendwie.
Das verkrustete System aufbrechen, ja.
Die neue Republik. Das sehe ich so direkt als Ripper vom FDJ-Logo, weißt du, mit so einer aufgehenden Sonne. DNR.
DNR. Ja, gerade dieses Kürzel wirkt auch irgendwie sehr eher so kommunistisch.
Das klingt nach Nordkorea total, gell?
Ja, irgendwie, ne? Ja. Schlecht. Aber was wäre dann die Hauptstadt dieser neuen Republik?
Die Hauptstadt dieser Pößneck, was sonst? Pößneck oder Querfurt? Müssen wir uns noch einigen. Also
Querfurt hätte auf jeden Fall Platz.
Also die Hauptstadt der neuen, jetzt mal ganz im Ernst, als Hippe. Also ganz traditionsbewusst wäre, um vielleicht wieder so eine Randstellung der Hauptstadt zu haben, wie es bei Bonn war, vielleicht Aachen.
Ich meine, gut, im Verteidigungsfall, da liegen die Panzersperren noch, ne?
Ja.
Außerdem ist ja der Feind jetzt im Osten.
Ja, so, eben, ne? Genau, deshalb würde ich jetzt keine nicht Angst Frankfurt haben. Oder so vorschlagen, ne?
Ja.
Da ist, also ich meine, so bei den
da ist der Russe ja schon, also zumindest
wenn man angesichts der in Kalinin stationierten Raketenkapazitäten der Russen so die Flugzeiten um 1-2 Minuten vielleicht verlängern will, dann wäre es schon gut, so weit wie möglich irgendwie. Freiburg ist auch schön, könnte ich mir vorstellen.
Das mit Y oder das mit I?
Ja gut, nee, dann das sind wir ja in der Schweiz. Bei dem mit Y, oder?
Hä? Unstrut?
Ach, das gibt's ja auch noch, stimmt. Nee, so klein habe ich.
Die Sekthauptstadt der Republik. Also ich finde, der Ansatz ist doch gut. Wir ziehen den Sitz der Regierung dorthin, wo auch die Sektkellerei ist. So gut.
Ja, na gut, da
knallen die Korken.
Also da können sich mehr Leute in Mitteldeutschland mit identifizieren. Das stimmt eigentlich. Ja, da machen wir einen Shootout zwischen den Weingebieten. Da ist dann so Rheinhessen, Saale, Unstrut und Mosel so im Shootout dann irgendwie. Ja, die neue Republik, nicht so schlecht.
Aber ich meine, ist das, was wir brauchen, nicht dann eher ein Zusammenschluss von den nördlichen europäischen Staaten?
Die Nordische Union, nee, sowas gibt es ja schon, schon so ähnlich, ne? Da um irgendwelche Verbündelungen von der nordischen Wirtschafts- Wirtschaftssphäre. Ja, die Frage ist, ob die ein Interesse daran haben, sich hier diese defizitären Südländer irgendwie ans Bein zu hängen. Also gerade, wenn ich an Norwegen denke oder so, wo es Volksabstimmung darüber gibt, was man denn mit dem Staatsüberschuss machen soll.
Also in Nestle investieren beispielsweise und solche Geschichten. Also die, also so richtig bekleckert sich dieser Rentenfonds ja jetzt auch nicht mit Ruhm, was
nein, das ist, angeht. Ne? Das ist stinknormaler Kapitalismus, renditeorientiert. Ja. Darum geht's. Aber das sind, glaube ich, keine Richtlinien ethischer, moralisch, wirtschaftlicher Natur eingezogen, irgendwie bei den Investitionsvorgaben.
Ich habe übrigens eine interessante Erkenntnis gehabt, die ich vorher nicht wusste. Vielleicht wusstest du das, mir war es neu. Die Vermögensverteilung ist in Schweden noch ungleicher als in Deutschland.
Nee, das wusste ich nicht. Aber also kann ich mir denken, weil Schweden, also wenn man sich länger mit Schweden befasst, es ist ein, na wie soll man sagen, na, wie dieser Midsommer-Horrorfilm oder irgendwie so, es schlummert da unter der zivilgesellschaftlichen Decke, unter diesem Smallland, Astrid Lindgren, Heidi Dai. Wenn man mal so ein bisschen näher in die Gesellschaft reinguckt, ist Schweden manchmal auch gruselig. Ne? Ausgrenzend, abgrenzend. Hm. Es ist relativ schwer, dazuzugehören. Also ich kenne einige Leute, die haben in Schweden gelebt, die wissen das sicherlich noch besser als ich. Ich habe jetzt nicht länger als vielleicht mal ein paar Monate da verbracht oder so. Oder ein paar Wochen am Stück, 2 Monate vielleicht. Aber wenn man da so ein bisschen näher reinhört, ist es manchmal auch schwer, Anschluss zu finden dann in Schweden. Ne? Das ist gastfreundlich und touristenfreundlich und alles. Ist ein tolles Land mit tollen Menschen. Aber es ist schon, weiß nicht, manchmal so eine Hochglanzgesellschaft, an der man abperlt. Ne? Und am anderen Ende hast du wirklich große soziale Verwerfung, gerade in den großen Städten. Ne? Viele Leute, die nicht klarkommen, weiß nicht, nennt man das in Schweden Viking-Trash, die White-Trash. die White-Trash.
Naja, schon damals mussten die Leute halt irgendwo anders hin, um überhaupt über die Runden zu kommen.
Ja. Also es ist in Schweden manchmal schon, also ne, auch was da jetzt gerade mit Bandenkriminalität abgeht und so in einigen Gebieten, also dieses große, freundliche, liberale Bild, was man immer von Schweden hat, das ist so im Klein-Klein ist man manchmal schon ein bisschen irritiert. Aber trotzdem bin ich riesen Schweden-Fan, also nicht falsch verstehen.
Nee, also bezüglich der Vermögensungleichheit habe ich so ein bisschen recherchiert. Da gab es von 2020 so die letzte sinnvolle Erhebung vom DIW. Und da hat sich herausgestellt, überall steht ja der Gini-Koeffizient nach Vermögensungleichheit liegt irgendwie unter 0,8, also 0,78 oder 0,79 für Deutschland. 1 ist quasi komplett ungleich und 0 ist völlig gleich, ne? Also dementsprechend schon ziemlich weit auf der Leiter. Aber eigentlich liegt der wohl bei 0,829 oder so, also so knapp unter 0,83. Der in Schweden liegt ein bisschen über 0,83 und der in den Staaten ist auch nicht viel höher. So, also dieser Unterschied kommt daher, dass man ja diese richtigen Vermögen, die großen Vermögen mittlerweile gar nicht mehr abschätzen kann in Deutschland und das deswegen immer geschätzt werden musste. Und die haben da wohl eine neue Methodik entwickelt, wie man da sich dem Wert noch mehr nähern kann, ohne dass es jetzt 1:1 hundertprozentig so schon richtig sein kann. Also es kann theoretisch noch mehr sein, aber man ist sozusagen dem Realwert näher gekommen. Und das finde ich schon crazy, wenn man überlegt, dass wir hier fast US-amerikanische Verhältnisse eigentlich haben, bezogen auf das Vermögen. Ne? Einkommen ist ja erstmal egal. Das Vermögen ist ja das, was dann ausschlaggebend ist in der Gesellschaft, die Einkommen so stark besteuert. Und dann wiederum, dass Schweden noch krasser ist, also Deutschland ist basically Platz 2 und Schweden ist Platz 1 nach diesen aktualisierten Zahlen. Und das fand ich interessant. So, aber jetzt zurück zu der Frage, machen wir jetzt quasi eine Union bestehend aus allem rund um die Ostsee und um die Nordsee? Ja, nein.
Um den NATO-Teich oder was?
Der NATO-Teich.
Also mir würde eigentlich schon die EU minus Ungarn reichen. Das hielt ich schon für den, also jetzt nicht das ungarische Volk, aber Viktor Orban, also dem mal irgendwie eine Abstimmungspause zu geben, das fände ich super. Da sieht man ja, dass dieses EU-Konglomerat da konzeptionell seit Jahren an die Grenze kommt, ne? So wie es verfasst ist, so wie die Weltsituation ist. Und wenn da immer Wladimir Putin in Form von Viktor Orban mit am Tisch sitzt, das ist schon, ich glaube, da haben ganz viele, viele Leute auf der diplomatischen Seite in Brüssel schlechte Laune, wenn sie daran denken, ne? Also das ist so, da gibt es ja jetzt auch schon Gedankenmodelle, da Ungarn irgendwie mal aussetzen zu lassen oder irgendwelche Suspendierungsmöglichkeiten, die es da in den Verträgen gibt. Keine Ahnung, bin ich Europarecht, da lag ich immer mit dem Kopf auf dem Tisch in der auf der Uni. Schwierig, aber jetzt nur die nordischen Staaten, nee. Also das wäre irgendwie nicht so mein Feeling. Also ohne Frankreich... Ohne Spanien.
Naja, gut, die schon noch mit dran.
Die,
ja.
Die Normandie wenigstens oder was.
Flandern.
Ja, also wenn man sich das aussuchen kann, dann, also Norditalien würde man sicher auch mitnehmen, ne? Das ist okay, aber dann so südlich von Bologna brauchst du dann eigentlich nicht mehr. So richtig. Ja,
nicht mehr südlich von Bologna, das ist auch die Meinung im Heiligen Römischen Reich gewesen. Ja. So, das hat sich nicht verändert groß.
Ja, wahrscheinlich bin ich da eher traditionell gestrickt.
Also. Deutschland in den Grenzen von 1142, genau, fantastisch.
Ja, das wäre doch ein Werbeslogan für unsere neue Republik. Auf jeden Fall. Ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit Frankreich. Das kann man ja historisch, als sozusagen beide Nachfolger des Frankenreiches. Warum nicht? Ne? Also, es hat ja schon dann so einen europäischen Anstrich, kann man dem schon geben. Ne? Da muss man ja nicht irgendwie Nationalismus verfallen.
Dann kann man auch wieder Aachen ins Spiel bringen, ne?
Ja, ja, genau, das war ja mein Gedanke. Aachen als Republikhauptstadt, nicht als Reichshauptstadt. Ne? Und den Papst würde ich auch wieder nach Avignon setzen. Finde ich irgendwie sympathischer.
Weil da die Korruption offensichtlicher war, oder?
Nö, da hat man näher am Schlawittchen irgendwie.
Wusstest du, dass auch mal einen Papst in Pisa gab?
Aber irgendein Gegenheini, oder?
Offiziell dann schon, aber eigentlich sollte das der Offizielle werden. Also es hat sich dann halt nur durch das Konzil von Konstanz ist das alles ein bisschen anders gelaufen als gedacht. Mhm. Ja, also es gab einen Zeitpunkt, da gab es 3 Päpste.
Okay.
Nur mal so ein Side-Fact, ne? The more you know quasi. Mhm.
Na, wo sitzen Tawadros der Zweite?
Tawadros der Zweite.
Der koptische Papst im Moment. Ist das in Kairo oder wo sitzen die? Keine Ahnung. Das ist ja nicht der einzige Papst unserer in Rom. Ne? Das darf man immer nicht vergessen.
In Armenien? Was weiß ich? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Ich habe nur gerade kurz gegoogelt, wie gerade der koptische Papst heißt.
Also wenn du das gerade gegoogelt hast, wirst du das doch wohl... lies doch mal 2 Zeilen weiter im Wikipedia-Artikel.
Ja, meinst du, ich weiß aus der Kalten, dass da... Also da bin ich schon, glaube ich... In einem unter 50-prozentigen Prozentsatz von Leuten, die wissen, dass es einen koptischen Papst gibt. Aber wenn du jemanden auf der Straße anhältst und der weiß aus der Kalten, wie der koptische Papst gerade heißt.
Aber heißt das Allah, Papst?
Das heißt Papst, ja.
Das heißt wirklich das heißt Papst, nicht es
gibt,
irgendwie
es,
so?
Es gibt mehrere Päpste, haben nicht nur die Katholiken Papst. Papst von Alexandrien und Patriarch des Stuhl des heiligen Markus, Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche. Interessant, ne?
Aber hat dann jede dieser, also hat beispielsweise auch die abchasisch-orthodoxe Kirche einen Papst?
Ich glaube, die haben wie heißt denn das bei den Kmopoliten oder wie die heißen? Wie heißen die denn? Patriarchen sind das, glaube ich, da in der Osten-orthodoxen, ja, genau. Kirche.
Es gibt beispielsweise auch die türkisch-orthodoxe Kirche.
Aha.
Ja, die hat auch einen Patriarch.
Na, siehst du.
Aber das ist schwierig. Weil das, sagen wir es mal so, das war Eftim der Erste, Eftim der Zweite, Eftim der Dritte und Eftim der Vierte, die alle aus derselben Familie kamen. Könnte auch eine interessante Geschichte sein, ne? Mal so mal als Aufgabe, als Hausaufgabe. Erklär mal die Geschichte des türkisch-orthodoxen Patriarchats.
Ja, das ist so ähnlich wie hier, was weiß ich, Günther der Erste bis 43. in Schwarzburg-Rudolstadt oder so.
Ja, das stimmt.
Das ist Eftim. Eftim habe ich nicht gehört. Aber Istanbuler Bürgermeister wurde abgesägt jetzt. Irgendwie habe ich heute Morgen im Radio gehört, ne? Wirklich linke Nummer.
Ich wusste gar nicht, dass Erdogan überhaupt noch Gegner hat, die er entfernen lassen kann. Aber offenbar gab es noch
welche. Ja, Istanbul ist ja immer so ein bisschen der Hort, ne, von, wie soll man sagen, also da regiert Erdogan nicht durch, ne, in der Stadt. Also das war ja immer so ein bisschen noch so ein Freiheitsraum für viele Strömungen. Aber was mich erstaunt hat, dass man... Das habe ich heute auch im Radio gehört, man braucht einen Universitätsabschluss, um sich als türkischer Präsident zur Wahl zu stellen. Fand ich krass, irgendwie. Deswegen wurde auch schon vor einigen Tagen dem Bürgermeister von Istanbul der Universitätsabschluss aberkannt. Wegen wissenschaftlicher Fehler.
Ja, das ist ja aber auch...
War also bestimmt ein reiner Routinevorgang,
wenn man genau
hinguckt, aber...
Wenn man genauer hinguckt, findet man doch bei jedem wissenschaftliche Fehler.
Ja, also das denke ich. Also wer das behauptet, dass er keine wissenschaftlichen Fehler macht als Wissenschaftler, da höre ich nicht zu.
Was hältst du eigentlich vom neuen Job, den Frau Baerbock jetzt höchstwahrscheinlich bekommen wird?
Ja, also ist für so eine Völkerrechtsstudentin ehemals ist das schon dann ein krasser Punkt, ne? Und ist ja auch noch eine junge Frau sozusagen, also wenn das so nicht der Endpunkt ist, aber danach kommt ja eigentlich, glaube ich, nur noch Generalsekretär, wenn ich so die UNO-Gliederung so halbwegs richtig im Kopf habe. Also ich glaube, auf dem Posten haben schon Leute gesessen, die eine schlechtere Figur machen. Also würd ich mir zumindest mal angucken, wie sie sich da so macht. Oder denkst du, das ist irgendwie kritisch, dass man direkt aus einem politischen Amt dorthin wechselt?
Ja, also zum einen das und zum anderen muss ich sagen, dass ich meine, ich kenne jetzt natürlich aufgrund der Entferntheit dieses Systems von meiner Lebenswelt nicht die Vorläufer, die auf diesem Posten saßen, aber im puncto Qualifikation sehe ich das noch weit von dem entfernt, was Baerbock in ihrer Lebenszeit vollbracht hat. Also Entschuldigung, aber dafür war die Position, die sie gemacht hat, jetzt nicht gut genug.
Ja, also die war ein paar Jahre Außenministerin.
Was ne? an dieser Geschichte problematisch ist, ist, dass ich niemandem jetzt sagen kann, diese scheiß Eliten, diese korrupte Elite dort oben, die uns sowieso nur als Spielball ihrer Interessen benutzt, sieht man wieder anhand des Beispiels Annalena Baerbock. Die Leute haben, wenn sie das so sagen, einfach recht, weil man kann es an dem Punkt nicht mehr widerlegen. So dieses ganze Spiel jetzt auch mit diesen Äußerungen bezüglich des politischen Rückzugs und das alles so schwer war, das ist erstens ad absurdum geführt, wie zum anderen ist es nun gerade eine sehr symbolträchtige Entwicklung diesbezüglich, ohne so eine Cooldown-Phase. Und es ist für einen Teil des Landes, in dem wir uns beide befinden, mal wieder ein Beweis. Vielleicht ist der ja nicht so kritisch, wie das jetzt die Leute sehen, aber es ist trotzdem ein abrechenbarer Punkt. Haken dran, korrupte Elite, hier haben wir's.
Nö, also korrupte Elite, es ist mir ein bisschen zu pauschal und dick aufgetragen.
Das, worum es mir geht, ist, dass diese Entscheidung eine symbolmäßig problematische und äußerst selbstsüchtige Entscheidung ist, gerade wenn man öffentlich verlautbart, dass man diese andere, nervenaufreibendere Position jetzt nicht mehr einnehmen will, weil man es privat nicht mehr schafft. So, nachdem diese Regierung, warum auch immer, so massiv gefailt ist und so wenig Unterstützung noch im Volk hatte, dann jetzt zu sagen, tschüss, ich gehe jetzt auf diese Versorgungsposition noch weiter oben, das ist einfach schäbig, finde ich. Das ist das, was ich damit ausdrücken wollte. Und es ist scheißegal, ob es ein Mann ist, eine Frau ist, Annalena Baerbock ist, Christian Lindner, ist mir bums egal.
Ich weiß nicht, was du willst. Sie ist ein freier Mensch. Natürlich hat sie das Recht, das Heil in der Flucht zu suchen. Also ich weiß nicht, warum das immer so eine Projektionsfläche sein soll. Annalena Baerbock interessiert mich nicht mehr. Die hat kein Amt mehr.
Für dich ist Merz eine Projektionsfläche für alles Mögliche.
Ja.
Der agiert auch nur in seinem Kontext, so wie er es für richtig hält.
Genau, der ist ja.
Soll man jetzt auch sagen,
der ist ja auch noch in meinem mich beeinflussenden Interessenfeld. Annalena Baerbock ist für mich zu einem Neutrum geworden. Also, die ist keine Außenministerin mehr, die ist kein
Friedrich Merz ist auch noch nicht Kanzler.
Ja, aber er agiert so, das ist ja das Lustige. Er hat mit der in Anführungsstrichen potenziellen Kanzlermehrheit, die er hat, mit Hilfe eines Bundestages, der die alte Zusammensetzung hat, Sachen beschlossen, die eigentlich die alte Regierung machen will. Also das ist rein Staats, wenn du das als Staatsrechtler betrachtest, das ist ein Fiebertraum. Ist das, was da alles zusammengeschmissen wird, das kannst du dir als Fall in einer Verfassungsrechtsvorlesung oder so, kannst du dir nicht ausdenken, würde sich keiner getrauen.
Ja, aber es ist doch rechtlich, okay.
Das wird man sehen, ich denke, das ist rechtlich.
Macht ja auch Sinn.
Ergibt Sinn, klar. Ich meine,
es ist gut, dass das jetzt passiert ist, oder? Also.
Ja, das wird man sehen. Also ich wag das nicht einzuschätzen, ob das gut ist, dass es passiert ist, weiß ich nicht. Also ich weiß, Defizit Spending nach grundsätzlichem volkswirtschaftlichen Lernen jetzt in der jetzigen Zeit nicht das Schlechteste ist. Ich habe schon echt riesen Respekt vor den Entscheidungen, weil das echt große Löcher sind, die da gerissen werden oder Verpflichtungen, die da eingegangen werden, kreditmäßig, aber ich kann das noch nicht wirklich abschätzen. Also ich weiß es nicht. Aber wenn man jetzt da rein als Demokrat drauf blickt, ist ja so, dass da schon ein breiter Konsens, immerhin eine Zweidrittelmehrheit zur Verfassungsänderung, ne? Das ist schon ordentlich, das auf die Beine zu stellen. Und das ist ein großer demokratischer Konsens, wie es den im Bundestag lange nicht mehr gegeben hat. Ja, also wenn man da SPD, CDU und Grüne, die Stimmanteile da in dem alten Bundestag, die zusammengearbeitet haben, wenn man das sozusagen in Wählerstimmen ummünzt. Ne?
Ich war am Anfang irgendwie ziemlich positiv, dann habe ich wieder drüber nachgedacht, dass es ja die CDU ist, die am Drücker ist und dass es nie eine gute Idee ist, der CDU viel Geld in die Hand zu geben.
Weil dann landet es auf jeden Fall nicht bei dir und mir, das viele Geld.
Zum einen und zum anderen ist jetzt die Frage, wo es überhaupt landet. Ne? Ich meine, wir haben ja dann, noch ist es ja nicht klar, aber Jens Spahn wird ja sicherlich eine Rolle spielen. Und ich meine, der Mann hat ja schon für Milliarden Verluste gesorgt.
Da ist mir, Dobrindt, da habe ich noch mehr Skrupel davor. Vor irgendeinem.
Spahn hat viel mehr Geld verbrannt, viel mehr. Der ist ein 16-facher Dobrindt, glaube ich.
Echt jetzt? Okay, krass, das war mir gar nicht so bewusst. Aber gut.
Na, diese ganzen Maskengeschäfte.
Ja, okay, verstehe schon, ja. Also, es gibt sicherlich einige Sachen, die man zu seiner Verteidigung sagen könnte, aber die Bresche springe ich nicht für Herrn Spahn. Ich würde schon noch gern ein bisschen über dieses Sondervermögen da irgendwie reden, wie du das einschätzt, weil das interessiert mich. Das ist wirklich ultra krass viel Geld. Also wie siehst du das denn? Du wolltest gerade erzählen, du warst am Anfang positiv und du warst jetzt noch nicht am Ende deiner Entwicklung, wie ich es wahrgenommen habe.
Naja, ich meine, es geht ja nicht darum, dass man, also ich bin jetzt gerade nicht so tief drin, weil ich bin ja jetzt, ich schreibe ja gerade mein Buch. Deswegen bin ich jetzt auch gerade eher so an der Seele des ostdeutschen Volkes dran. Und habe mich da jetzt mal stellvertretend gegen die Meritokratie gewendet. So wie ich das rausgelesen habe jetzt von der Metadiskussion, hat das wenig mit langfristiger Infrastruktur, also das jetzt vielleicht nicht, also mit langfristiger Investition zu tun. Also nichts, was zukunftsträchtig ist, sondern nur Löcher stopfen und Steuergeschenke verteilen. Und das weiß ich halt nicht, ob das sein soll bei so viel Geld, dass man. Also wenn du schon eine Investition tätigst, sollte diese Investition am Ende mehr Geld einbringen. Weil ansonsten frisst ja den Effekt die Schuldenlast auf.
Ja, was heißt,
muss am Ende
heißt,
bei über null
was
rauskommen.
Heißt mehr einbringen? Also es sollte zumindest am Ende mehr Geld da sein, als wenn du nicht investiert hättest. Ne? Also das ist ja zum Beispiel...
Also nicht nur als Geld, sondern an Wert.
Ja, ja, natürlich, klar, aber wenn du in Bildung investierst, hast du das Geld trotzdem ausgegeben, kriegst es nicht in dem Sinne zurück, aber es ist trotzdem billiger, als dann irgendwann ungebildete Leute im Knast zu versorgen oder so, ne? Das meine ich.
Man kann das aber auch berechnen. Man kann das auch berechnen. Also beispielsweise, ich wusste auch nicht, dass man das auf einen Wert runterrechnen kann, sowas. Ich hatte das im Zusammenhang mit dieser USAID-Geschichte gelesen. Mhm. Die haben ja dieses USAID gecancelt und da war der Return on Invest, also so nicht für die USA, aber so grundsätzlich, $1 zu $176. Also jeder Dollar, der an USAID eingesetzt wurde, hat dadurch, dass da Menschenleben gerettet werden konnten, etc., etc., zu einem Gewinn von dann $176 geführt. Also investieren in Humankapital, in Anführungszeichen, kann man sogar berechnen. Und investieren in Bildung vermutlich auch, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, ja, natürlich kann man.
Da gibt es sicherlich irgendwelche volkswirtschaftlichen Zahlenspiele, die man da, ne? Und wenn dann am Ende unterm Strich dann ein positiver Wert dabei rauskommt, dann wäre das, was wir eigentlich erreichen
okay,
müssen.
Okay, gut. Also, ja, wenn du Ersparnis mit Gewinn auch identifizierst, dann ist das genauso, sehe ich genauso. Aber weil das klang vorhin gerade so kapitalistisch. Also da muss dann Profit am Ende stehen, sozusagen. Ne? Ist ja nicht bei jedem.
Volkswirtschaft stand jetzt 100% mit allem Menschen und allem, was drin ist, so. Hm. Und dann nach 10 Jahren 115%. So. Hm. Whatever. Also, dass der gesamte, ne, Topf Deutschland, wirfst du Ingredienzien rein, die du gekauft hast, zack, hast du mehr. Hm. Hm. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll, ist halt komplex. Also, es muss sich halt lohnen, diese Investition zu machen. So, ne, also, wenn du Geld in neue Brücken steckst, dann kriegst du ja nicht Geld raus, aber der Verlust,
du sparst Geld,
der entstehen würde, du sparst Geld, wenn du früher Dinge reparierst.
Ja, ja, genau. Ja, leistest du dir eigentlich, also wie jetzt zum Beispiel dieser Schuldenbremse-Sache, also Sondervermögen ist ja auch so ein völlig fehlgeleitetes Wort, ne? Das ist so aus der Kategorie Arbeitgeber, ne? Irgendwie, es ist ja kein Vermögen, es sind ja eigentlich Schulden, als Sonderschulden bezeichnet das niemand, sondern es wird Sondervermögen genannt, ne? Genauso wie derjenige, dem ich meine Arbeit gebe, Arbeitgeber heißt, ne? Das ist eigentlich auch, müsste das der Arbeitnehmer sein von mir. Es gibt da irgendwie so in der politischen Landschaft so Worte, die haben so eine komplett 180 Grad verdrehte Bedeutung, da wird schon deutlich, dass da irgendwie nicht alles hinhauen kann. Leistest du dir sowas wie der Schuldenbremse gegenüber überhaupt sowas wie ein Bauchgefühl? Weil das finde ich jetzt ganz interessant, dass du dich da nicht reingelesen und reingearbeitet hast, sondern einfach, leistest du dir politischen Themen gegenüber auch einfach mal so ein Bauchgefühl, was sich nur auf deiner bisherigen Erfahrungen, die zu dem Thema noch keine Fachartikel gelesen hat, eine Bewertung anstellt hast du dir das selber abtrainiert?
Ich habe gerade einfach einen anderen Fokus. Ich muss gerade mein Buch fertig schreiben, ich habe keine Zeit.
Ja, das meine ich ja, deshalb finde ich das ja
interessant.
Haust du da auch mal was zu politischen Themen raus, was jetzt nicht journalistisch fundiert ist nach den...
Ich habe dazu nichts gemacht. Hm. Ich habe dazu keinen Beitrag gemacht. Ich werde auch keinen Beitrag dazu machen.
Ja, nee.
Also ich bin ja kein Volkswirtschaftler. Mein Redaktionsleiter ist Volkswirtschaftler, aber und der bewirft mich die ganze Zeit mit Hinweisen, dass wir dazu, und wir müssen was zur Inflation machen und bla bla bla. Und ich so, also es ist einfach dieser technische Aspekt. Ich glaube, dass der sehr schlecht umsetzbar ist in Beiträge, die Menschen sehen würden, selbst wenn sie notwendig wären. Hm. Ich finde da nur selten den Aufhänger, um das zu verkaufen. Also für Inflation habe ich jetzt einen Aufhänger. Das ist ja ein Thema, das nie alt wird. Deswegen werden wir das dann irgendwann mal machen. Aber aktuell laufen wir mehr oder weniger auf so einem Automatismus. dass wir den nächsten Monat an Beiträgen vorgeplant haben, was ja eigentlich für die Redaktionsabläufe notwendig ist. Und damit fällt ja schon raus, dass wir überhaupt solche Themen besprechen können.
Was mehr oder weniger tagesaktuell ist. Oder, ja,
weil also selbst wenn eine Sache 2 Wochen Vorlauf hat, ist das zu kurz. Also gerade das letzte Video, das Video zum Thema Drohnen, das hatten wir geschrieben, bevor überhaupt diese ganze Sondervermögensthematik auf dem Tisch lag. Und dann mussten wir dann noch mal rausfinden, was jetzt konkret für Investitionen in was für welche Militärtechniken notwendig wären und was normalerweise das Spending ist und so weiter und so fort. Also mussten wir es dann sowieso notgedrungen ein Stück weit anpassen. Und dieser Vorlauf, den du brauchst für die verschiedenen Abnahmeschleifen und eben auch dadurch, dass ich jetzt gerade nur in der Abnahme und nicht in der Produktion involviert bin, weil ich jetzt gerade, wie gesagt, mein Buch schreibe, das führt halt dazu, dass solche Themen halt liegen bleiben müssen.
Naja, okay. Nee, deshalb sage ich ja. Also finde ich es auch mal ganz interessant, mit dir über so bestimmte Themen zu reden, wo du eher über dein Bauchgefühl redest, ne? Wo ich nicht mit dem Journalisten, der im Stoff steht, rede, sondern halt einfach mit Alex, den ich deswegen mal angerufen habe. Ne?
Und da sage ich was zu Annalena Baerbock und das ist auch wieder falsch. Naja,
ich habe doch nicht gesagt,
so.
Ich habe gesagt, ich verstehe dich. Das war die Bottomline. Das ist nur nicht meine Meinung. Ne?
Nee, also ich würde jetzt keinen Beitrag zu so einem wichtigen Thema raushauen, der nur Bauchgefühl ist.
Nee, so. Beitrag meine ich ja gar nicht. Ich meine nur, ob du dir so für dich selber, denkst du dann über das Thema lieber nicht nach oder bildest du dir trotzdem eine Meinung, die aber nicht so entsprechend fundiert ist, wie du es mittlerweile gewohnt bist, dir eine Meinung zu was aufzubauen. Das meine ich halt. Ob du dir ein Bauchgefühl leistest zu bestimmten politischen Themen, die du sonst eigentlich versuchen würdest, journalistisch zu durchdringen. Weil das habe ich bei vielen Journalisten festgestellt, dass die dann eher auf den Mottos schalten, nee, kann ich nichts zu sagen, kann ich nichts zu denken. Ich weiß, dass da so viel im Hintergrund noch ist, was man da eigentlich für eine gültige Bewertung auswerten und durcharbeiten müsste. Da kann ich mir jetzt keine oberflächliche Meinung bilden. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade bei Journalistenpersönlichkeiten, dass dieses spontane Gefühl irgendwas gegenüber ist. Da fand ich es jetzt so mega interessant, dass gerade bei Annalena Baerbock gegenüber, das ist da so aus dir rausgebrochen, das war eher so ein Bauchgefühl-Ding, hatte ich das Gefühl. Das war erfrischend mal.
Ja, also ich glaube, man diszipliniert sich einfach selbst irgendwie.
Ja, das meine ich
ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man nicht ab und zu, also ich lese ja auch die Sachen quer, aber das sind dann halt irgendwelche Spiegel- oder Zeitbeiträge, die jetzt nicht in die Tiefe gehen, sondern also ein Großteil des deutschen Journalismus ist ja Bericht erstatten darüber, was gerade passiert und weniger Deep Dive.
Es ist Information statt Beitrag zur Meinungsbildung, ne? Ja.
Ja, und deswegen, gerade wenn sowas komplex ist, und ich bin ja kein Wirtschaftswissenschaftler oder irgendwas, dazu habe ich zu wenig Expertise einfach, um einfach sowas dazu sagen zu können. Ne? Wenn jetzt irgendwas zu einem musikalischen Thema wäre oder Veranstaltungswesen oder YouTube oder whatever, dann wäre das natürlich. Also bestes Beispiel. Gestern haben wir an einem Beitrag für einen Zweitkanal gearbeitet über Snooze. Weil ich war jetzt in Zürich letzte Woche.
Was Snooze, der schwedische Kautabak oder die Snooze-Taste an deiner deinem Handy? Nee,
der Tabak. Hier diese,
ja, okay.
Diese Tabak-Pouches. Weil ich war jetzt letzte Woche in Zürich und dann habe ich wieder überall Werbung für Snooze gesehen und dachte mir so, was? Wie populär? Also ich habe das ja auch mal ausprobiert in Finnland auf dem Festival da. Und es war schon ziemlich krass und fand das aber super unattraktiv, weil du halt einfach dir so eine Nikotintasche unter die Oberlippe, also wie unsexy soll ein Produkt sein? So, ne? Es ist als ob noch schlimmer wäre es nur, dass du es dir in die Nase stecken musst irgendwie und dachte dann, wir sollten dazu mal einen Beitrag machen. Und dann habe ich meine Redaktion losgeschickt und saß dann gestern da und habe das Produkt Proof gerieden und habe dann festgestellt, dass wir eine komplette Dimension dieses Themas überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und diese Dimension des Themas ist eigentlich die entscheidende Dimension für mich, fand ich, oder die interessante, weil nicht erwartbar. Snooze ist ein Thema im Kulturkampf.
Mhm.
Also Snooze ist gleich überlegene junge Männer.
Überleg, okay, also ich weiß nicht, Kulturkampf ist also da jetzt Snooze gegen Wasserpfeife oder wie nee, muss man sich also das vorstellen? Also Snooze
gegen die liberale Elite.
Ach, okay. Also eher so dieses Cowboy ja, also, in Spucknapf spucken, Hillbilly-Konservativ-Style yes. gegen den Kamillentee-Hipster aus dem Stockholmer oder aus dem Helsinkier Hippie-Viertel. Okay.
Nee, also es ist ja also schon ein US-amerikanisches Thema. Das ist sehr, sehr groß in den Staaten. Und Tucker Carlson ist da großer Endorser.
Also das ist glaube ich, marketingmäßig, da das als ein Produkt zu einem Symbol für einen Kulturkampf zu machen, ist natürlich ein Traum, ne? Wenn du marketingmäßig eine Sache so branden kannst. Also, ich sag mal, wenn bei dem Kulturkampf auf der Seite, die du vertreten willst, genug Konsumenten stehen, ne? Das darf natürlich ja. nicht ja. darf natürlich nicht ganz ausgrenzen. Also
mit Tesla ist jetzt ein bisschen schwierig ja. geworden, ne?
Ja, aber also ganz ehrlich, bei Tesla ist mir dieser Widerspruch wirklich erst bewusst geworden, habe ich nie drüber nachgedacht, dass er eigentlich diese woke, liberale Blase, die ja eigentlich Elektroauto- und Tesla-Kunden sind, ja von dem Gehabe und den Handlungen von Musk völlig abgestoßen werden muss, ne, die er gerade macht.
Ja.
Das ist mir wirklich erst so als Widerspruch gekommen, als die ersten Meldungen kamen, hier Tesla-Absatz eingebrochen und sowas. Ne, habe ich nie drüber nachgedacht.
Na, oder Cybertrucks, die einfach brennen.
Ja.
oder irgendwelche Tesla-Händler, die geradet werden. Mm, so. Mm, mm. Na, es gab ja Bilder von Polizeiketten, die Tesla-Verkäufer schützen mussten.
Ja gut, bei einem so, Cybertruck, ne, also, da weiß ich nicht, vielleicht wollte auch hier irgendjemand nur einen Müllcontainer anzünden, ne, und hat sich da vergaloppiert oder falsch geguckt. Aber
der Cybertruck als Produkt ist ja auch für die rechte Seite also konzipiert worden. Also das ist das Zielpublikum von diesem Ding ist ja das Gegenteil der eigentlichen Kernmarktzielgruppe. Hm. So.
Na, war das nicht Kadyrov, der sich auf so einen Cybertruck hinten eine MG ja. draufschweißen lassen hatte? Ja, ja. Also der wurde abgeholt, ne? Auf jeden Fall.
Genau.
Naja, ja, aber genau. Ist schon interessant. Also ich bin mal gespannt, wie lange da Musk noch am, ich denke mal ein paar Monate wird er da noch rumfuschen, dann hat er da auch irgendwie das Interesse dran verloren, denke ich mal.
Hm. Bin mal gespannt, ob das überhaupt noch so lange funktioniert. Ich habe gerade, bevor wir in den Call sind, habe ich einen Artikel der New York Times gelesen. Sehr interessanter Artikel. Hm. So, also ein tiefgründigerer Artikel. Und da ging es darum, wie im Grunde das alles, was wir jetzt beobachten, eigentlich nur ein Vehikel der Tech-Oligarchs ist, die Kontrolle, ihre eigene Kontrolle in dem Staat zu erhöhen. Hm. Und dass Musk in dem Sinn ja auch nur ein, also der Envoy ist. Ja, also dass es jetzt gar nicht darum geht, wer da neben Trump sitzt, sondern nur, dass einer von denen dort sitzt und das System für sie sozusagen umbaut.
Hm.
Und dass das Ende, also beziehungsweise dass die neue Amtszeit von Trump auch nur deswegen stattgefunden hat, weil sie eben mit mit Bidenomics und den Verhalten der Demokraten nicht zufrieden waren und sich halt eine bessere Entwicklung unter Trump erhofft haben für ihre expandierenden Firmengeflechte. Für ihre
Asset, wie das Modewort heißt. Ja.
Der Staat ist im Grunde das Asset. So, und das muss entsprechend verwaltet werden.
Ja, also.
Und das ist schon Cyberpunk
komplett, making, ne? Aber da muss man sich ja auch mal überlegen. Also, das sind ja wirklich rein unternehmerisch schon wirklich, euphemistisch gesagt, gewitzte Leute, ne? Also wie weit die auch strategisch denken, ne? Also dieses, keine Ahnung, die US-Entwicklungshilfe kompletten Hahn zuzudrehen. Als Produzenten interessanten Entwicklungsländern dadurch die Stärkung von Zivilgesellschaft zu erschweren oder den Aufbau von zivilgesellschaftlichen Strukturen zu erschweren und sowas, wo ja auch die USA zwar in ihrem Interesse, aber trotzdem immer aktiv war mit ihren Programmen. Ne? Also da so weit und umfänglich zu denken, das ist schon, also es ist einerseits genauso beeindruckend, wie es einem Angst macht, ne? Weil man gar nicht einschätzen kann, welche, was ist denn die Mehrzahl von Agenda, Agenten, Agendas,
Agenten, ne?
Da noch dahinter stecken, ne? Also man hat da nur so eine Ahnung, ohne dass man da wirklich weiß, was da noch irgendwie dahinter steckt und hinter dieser Clownerie und diesem ein zum Kopfschütteln bringenden Entscheidung sind wirklich knallharte strategische Ausblicke und Visionen, ne? Und das macht einem wirklich Angst. Also finde ich wirklich, naja, krass.
Also der Punkt ist ja, alles, was da passiert, sowohl in der Legislatur als auch in der davor, sind ja knallharte strategische Entscheidungen. So. Ist ja nicht so, als ob die anderen ansonsten einfach irgendwie mit einem Körbchen über die Blumenwiese gesprungen sind und jedem ein bunt bemaltes Osterei gegeben haben. Und in jedem Osterei war irgendwie random irgendwas drin, sondern das war ja genau dieselbe Art und Weise des Vorgehens, nur halt mit einer anderen Agenda, also mit einem anderen Ziel. Mhm. Ja. Die haben halt den Sinn in der Softpower gesehen und im Umgang mit Europa halt, halte sie schön unselbstständig, dann hast du die indirekte Kontrolle über alles. Mhm. Und entweder versteht das die Trump-Administration nicht, wie viel mehr das wert ist als das, was sie jetzt machen. Oder aber sie brauchen ein starkes Europa gegen Russland, um sich um China kümmern zu können. So, also, ne, also.
Ja, das ist ja, schon, das ist ja eher so immer die Andeutung, die so aus dem Vance-Umfeld kommt, rein strategisch, dass sich das eher auf China ausrichtet und auf die Stärkung Europas sozusagen, wie die Eltern, die jetzt ihren Kindern sagen, nee, jetzt musst du aber mal selber machen, ne?
Ich glaube nicht, dass das alles Chaos ist, was da passiert. Ich glaube, das hat schon ein längerfristiges Ziel. Nur dass uns das Ziel vielleicht nicht gefällt. Also dass das einem Demokraten in einer friedlichen globalen Ordnung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlebt, also friedlich für uns, ne, in einer friedlichen globalen Ordnung, ja, erlebt haben, dass uns das jetzt nicht gefällt, weil die Zukunft, die sich vorstellen, autokratischer und oligarchischer ist sozusagen, ne, und mehr mit Machtpolitik und dicken Muskeln zu tun hat, als in letzter Zeit, wo viel Zeit auf diplomatischem Parkett passiert. Weswegen meines Erachtens ja auch Annalena Baerbock ein Auslaufmodell ist. Egal. Jedenfalls glaube ich, dass wir einen Fehler machen, wenn wir davon ausgehen, dass das alles irgendwie unintentional Chaos ist, was gerade passiert.
Ja, also das, was mir Angst macht, ist halt, dass diese weitblickende strategische Überformung, ne, von diesen Tech-Oligarchen und da sozusagen Elon Musk als Anchorman, aber mit Hilfe einer Wählerschaft und eines Präsidenten durchgesetzt wird, der maximal zum taktischen Denken in der Lage ist und nicht zum strategischen Denken. Ne? Mhm. Und das ist, das finde ich, wie gesagt, beeindruckend, interessant und aber auch im gleichen Maße beängstigend, ne? Dass da wirklich diese große, weitdenkende Überformung in diese kleinen Gewaltschritte verpackt ist, ne? Das ist so dieser langsame, schmerzhafte Weg. Das ist ja nicht wie, das ist ja jetzt nicht so eine Umgestaltung wie für unsere Eltern, ne? Du gehst eines Abends schlafen und am nächsten Tag ist die komplette sozialistische Weltordnung umgefallen und du musst dich irgendwie umorientieren und dein Lehrer erzählt am Montag was anderes in der Schule, als er am Freitag vielleicht erzählt hat oder was anderes im Februar.
Oder dein Lehrer ist gar nicht
da. Ja, ist gar nicht da oder erzählt im Februar was anderes, als er im Januar erzählt hat, sondern dass alles nur auf diese kleinen Arschlochschritte von Donald Trump irgendwie geschaut wird und diese große strategische Einkleidung, in der diese Schritte auf dem Weg zu einem anderen, zu einem Ziel sind, was uns ganz sicher nicht passt, von dem wir wissen, dass es uns nicht passt, aber wir noch nicht mal wissen, was es ist, so richtig. Das ist ja das Beängstigende. Ne? Du weißt nur, dass es garantiert nichts Schönes ist. Es ist ja fast so Lovecraft-mäßig, so ein Amor for Horror, der da wirklich irgendwo in der Zukunft und in der Dunkelheit steht und irgendwie immer benannt und besungen werden kann, aber so richtig greifbar. Und das macht ja eigentlich den Horror auch aus, dass du das gar nicht so richtig weißt, was da kommt. Du weißt nur, es ist nicht schön.
Also ich glaube, was da kommt, ist wieder ein, also beziehungsweise was wir ja schon eigentlich indirekt haben, ein feudales System.
Hm.
Nur dass der Zugriff dieses feudalen Systems halt bis in deine eigene Privatsphäre halt, also kann durchaus echt absolut werden. Das ist ja halt der Punkt mit diesen
Ich glaube, das ist eine Vision, also diese ganzen Tech-Leute, die sich da beim Burning Man die Taschen vollhauen, weißt du, da ist ja so diese technische Singularität irgendwann mal für viele Leute so der absolute Endpunkt, erstrebenswerte Endpunkt der Entwicklung. Und genau dazu muss ja das Individuum derartig entwurzelt werden, ne? Dass es weder auf Arbeit, weder im Privaten, weder ideologisch irgendwelche anderen Anhaltspunkte hat, damit es diesem rein technischen Zugriff das Individuum...
Ja, genau. Also alle Lebensbereiche...
Damit du das miteinander vereinen kannst. Es darf nichts anderes auf der Oberfläche mehr vorhanden sein an zivilgesellschaftlichen, individuellen, emotionalen Sachen, damit dieses technische Setup zur technologischen Singularität, also wer nicht weiß, was das ist, muss man mal googeln, also die wirklich die Endvereinigung von Technik und Mensch sozusagen, ne? Jetzt mal primitiv gesprochen.
Divide and conquer. Ja. Also an jeder Stelle der Gesellschaft ansetzen, wo Gemeinschaft existiert, die Gemeinschaft zu schlagen und die Einzelteile an sich
lassen. Genau, die absolute Entsolidarisierung und Entwurzelung des Individuums. Ne? Um quasi den Stecker freizulegen, um da seine Maschine reinzutun und also wieder, ne? Als ob man von Matrix redet. Ist ja dann, damit der Mensch wirklich nichts weiter mehr ist als eine Batterie, um das System zum Laufen zu halten. Ne?
Es sind nicht die Maschinen, es sind Tech-Oligarchen.
Ja, genau, die Herren über die Maschinen.
Wer hätte das gedacht, verdammte Axt.
Die Herren über die Maschinen.
Wie krass wäre das einfach gewesen, wenn der neue Matrix-Teil nicht gewesen wäre, wir machen einfach alles nochmal, was wir schon gesehen haben, sondern Plot-Twist, es sind gar nicht Maschinen, sondern es sind irgendwelche Bosse von irgendwelchen Firmen, die diese Maschinen gebaut haben und wir müssen jetzt diese Bosse stürzen. Boah, das wäre für ein krasser Film geworden.
Das wäre fett gewesen. Wenn da auf einmal rausgezoomt wird und man sieht, dass die Maschinen Herrscher haben.
An den Strippen der Menschen hängen wieder. Hm. Wow! Meine Güte.
Wäre cool gewesen. Naja.
Ja, wäre cool gewesen.
Naja, egal.
Also
weil wir gerade von irgendeinem Nebel geredet haben, mit dem man was nicht wirklich erkennt. Ich kann mich nicht mal ganz genau dran erinnern, aber ich sollte dich an irgendwas, wir haben im letzten Podcast irgendeine Frage gestellt, wo die Leute sich in Kommentaren dazu äußern sollten. Ich glaube, da ging's so um das Verhältnis von Kundenservice und Hausaufgaben oder irgend sowas.
Oh ja.
Um mal langsam in die Sphäre überzuleiten.
Ja, warte, lass mich das ganz kurz aufrufen. Wir haben natürlich viele Zuschriften bekommen diesbezüglich. Also an der Stelle geil. Ich freue mich super, dass ihr so viel schreibt und vergesse immer eure Kommentare zu veröffentlichen. Ich gelobe Besserung und werde das hier jetzt gleich mal tun.
Also ich muss sagen, ich bekomme auch immer viele Anmerkungen und Vorschläge auf Instagram als Nachrichten von unseren Hörern. Ich freue mich da wirklich drüber. Die meisten versuche ich auch immer zu beantworten.
Also Readville schreibt, also ich finde die ausufernden Hausaufgaben eigentlich ganz geil. Nico T. schreibt pro kurze Hausaufgabe.
Ha!
Ich liebe es. Demokratie. Waldwikinger schreibt, also meiner Meinung nach einfach den Podcast länger machen, dann ist Platz und Zeit für die Hausaufgabe und den Kundendienst.
Ja, das ist die Tendenz, die ich befürchtet hatte, ne? Dass unser Gelaber gar nicht so interessant ist, sondern wirklich nur Hausaufgaben und Kundenservice
Das, naja, das, lass, wir haben hier fast 40 Antworten. Wir müssen das jetzt durchgehen. Ja. Also das, ne? Kundenservice und Hausaufgabe sind für mich zweitrangig. Euren spontanen Austausch finde ich deutlich interessanter. Daher wäre ich fein damit, wenn nur eins der beiden dabei ist pro Folge. Das ist doch mal ein produktiver Ansatz.
Ja, also da haben wir heute ja genug Spontanes geliefert, glaube ich, ne? Also.
Ja. Also tatsächlich muss ich sagen, diese Struktur baut man ja auch deswegen, falls mal spontan nichts passiert auf der Welt. Aber aktuell ist ja sehr viel, was spontan passiert.
Ja, ja.
Eulersa schreibt, 10 Minuten Hausaufgaben und bitte macht weiter Kundenservice und Hausaufgabe. Eure Themen sind jedes einzelne Mal super toll. Einige Hausaufgaben könnten auch Buchvorstellung werden.
Oh ja, finde ich auch super.
Ich möchte nur kurz feststellen, schreibt Philipp, dass es ursprünglich Alex' Idee war, die Hausaufgabe auf ca. 10 Minuten zu beschränken. Zwinker-Smiley.
Ach, okay, das weiß ich schon gar nicht mehr, siehst du?
Das wusste ich auch nicht mehr.
Aber ich erinnere mich, ich glaube mich zu erinnern, jetzt wo ich es höre, ja.
Jetzt plötzlich erinnerst du dich, ja.
Jetzt
ja.
Wird er sagen, mein Argument aber, unterstützt, kann ich mich ganz deutlich erinnern, dass du das gesagt hast.
Ja. Aber egal, macht sie so, wie das Thema es hergibt. Bisher waren alle interessant. Hm. So. Hm. Barus schreibt, die Hausaufgaben dürfen gern kurz und knackig gehalten werden, aber nur so weit, dass der Informationsgehalt nicht darunter leidet.
Ja, okay.
Ansonsten weiter so, ich höre euren Podcast sehr gerne.
Das ist auch ein schlauer Kommentar.
Hm. So. Ja, jetzt kommt auch ein schlauer Kommentar. Achtung, Leo Nidas schreibt, finde Kundenservice und Hausaufgabe sehr gut, außerdem gebe ich Alex recht, ich mag das, wenn ihr mit dem Thema mehr in die Tiefe geht. Kurz und prägnant kann ich mir auch eben mal selbst anlesen.
Okay, was hättest du, weißt du, was ich kommentiert hätte? Ich hätte kommentiert, soll es doch jeder nach seiner Fasson machen. Wahrscheinlich hat Mike eher so ein Faible dafür, das prägnant und kurz zu fassen und du bist eher so ein ausschweifender Detailverliebter. Das hat ja beides seine Qualitäten. Warum sollst du nicht lange Hausaufgaben und ich kürzere Hausaufgaben machen können? Jeder, wie er will.
Weil das bedeuten würde, dass ich mehr Zeit da reinstecke.
Das ist ja dann deine Nee. Also, das ist eine Unterstellung, dass ein kurzer, prägnanter Vortrag, also sag mal kurzer Vortrag, ob ich jetzt in jedem Fall prägnant bin, das will ich mir jetzt nicht andichten, aber dass der weniger Arbeit macht. Also das ist nicht die Voraussetzung dafür. Also
Da, ich gebe dir recht, wenn es ausschließlich um Formulierungen geht, aber wenn es um die Menge an Fakten geht, die da vermittelt werden, dann schon.
Nee, also ich habe bei vielen Hausaufgaben ganz viele Fakten mit Absicht weggelassen, um den Vortrag nicht zu überfrachten. Also da bin ich wirklich am Sortieren, aber wie gesagt, wenn du einmal eine Doktorarbeit mit 500 Seiten auf den Tisch gelegt hast und deinem Prof sagt, da müssen aber noch 100 Seiten weg, da lernst du sowas. Das ist ja quasi die Arbeit des Wissenschaftlers, besteht ja ganz oft im Weglassen. Also deswegen.
Ach so?
Ja.
Ich dachte, das ist die Aufgabe des Propagandisten.
Das ist ja dann schon wieder eher so in Richtung Lüge, fast ein bisschen. Ne? Nee, klar.
So, jetzt hier mal ein anderer Kommentar. Es kann ja nicht immer nur Positives geben. Jens schrieb, euer neoliberales Gelaber von faulen Arbeitnehmern geht mir auf den Sack, Ausrufezeichen. Aber was soll man auch erwarten von solchen kleinbürgerlich-intellektuellen Existenzen, in Klammern Salon-Bolschewisten, wie euch? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Schon mal drüber nachgedacht, dass auch eure Gehälter aus der Arbeiterklasse rausgepresst werden? Fragezeichen, Ausrufezeichen, schämt euch. Euer Opportunismus ist auch ideologischer Wegbereiter der reaktionären Politik von Merz, Scholz, Baerbock und Weidel. Arbeiter in die Offensive gegen Umweltzerstörung, Faschismus und Krieg.
Okay, der ist irgendwie gegen alles und für nichts, ne? Habe ich so einen Eindruck.
Ist das nicht dann Anarchie einfach?
Ja, ey, kann doch auch sein. Aber also kleinbürgerlicher Intellektueller, da kann ich mit leben. Das ist ja das, was ich bin. Also, so haben wir uns ja auch schon oft so genug, also er liegt ja nicht weit daneben. Also so haben wir uns ja oft auch schon selber bezeichnet. Also gerade das Wort Salonbolschewist.
Ja, das hat er bestimmt von dir gelernt.
Also, Ja, völlig richtige Einschätzung.
An einer Stelle ist er halt, liegt er falsch. Er sagt, eure Gehälter werden aus der Arbeiterklasse rausgepresst. Ich habe kein Gehalt. Also, nein.
Na, er meint bestimmt Rundfunkgebühren.
Da ist ja kein Gehalt.
Ja, also
ich,
das...
Ich stelle ja Leute an, um mit dem Geld wiederum sozusagen Sozialabgaben zu zahlen und Gehälter.
Aha,
und so weiter.
Noch also, schlimmer, du schaffst eine ausgebeutete Arbeiterklasse auch noch. Du Schwein, indem du dich da Produktionsmittel bemächtigt hast. Es ist ja noch viel, viel schlimmer, als ich dachte.
Nee, die Produktionsmittel gehören mir nicht, die gehören irgendwelchen Tech-Milliardären aus den Staaten. Na, also wenn, werden wir von den Tech-Oligarchen ausgebeutet.
Also wenn es das nächste Mal Ärger mit dem Finanzamt gibt, Gott verhüte das, werde ich den Kommentar mit annehmen, wenn die mir wieder alle möglichen Tätigkeiten als freiberuflich anerkennen wollen oder aberkennen wollen. Und dann sage ich, nee, hier, also sogar unsere Zuhörerschaft ist der Meinung, dass ich eher Gehälter beziehe und das überhaupt nichts mit einer persönlichen Eigenleistung zu tun hat, die ja freiberuflich ist. Reine sinnlose Arbeitskraft von mir, die nicht eine einzige charakterliche Eignung hat, die das irgendwie in freiberufliche Nähe rückt. Schön. Nee, cooler Kommentar.
Tobi schreibt, ich bin 23, Kfz-Mechatroniker und lebe in Schleswig-Holstein, was übrigens sehr gut ist, weil wir haben für den Ernstfall viel zu wenig Mechatroniker, die Panzer reparieren können und so ein Kram. Hm. Ja, also schon alleine deswegen werden wir einfach verlieren, weil niemand die 1% an NATO-Material, das hier eine Panne haben wird.
Du, das ist kein Scheiß. Ich kenne einige Kfz-Mechaniker und Mechatroniker, die wirklich bei der Bundeswehr an Panzern geschraubt haben. Ne? Das ist wirklich so eine Reserve, die da irgendwo... Nee, also,
das klang jetzt lustig, aber das ist wirklich so. Also wir haben echt ein Problem. Hm. Rein infrastrukturell und was so Fähigkeiten und Manpower angeht, für alleine für die Instandhaltung des Materials einfach, ne?
Ja, du, das kann auch durchaus sein, wenn du dann demnächst deinen BMW mal irgendwie warten lassen musst in der Werkstatt oder so, dass du den da zwischen zwei Leos einparken musst, weil die ganze Mechatronik an den Panzern schrauben und du für dein Auto gar keinen Termin mehr kriegst, ne? Ja, naja, interessant.
Um weiterzumachen, vielen Jungen fehlt die Perspektive. Für Vollzeitarbeit geht man mit 1.600, 1.800 Euro nach Hause. Eigenheim erwerben, Fragezeichen, allein unmöglich. Selbst zu zweithaarig. Und dann auch sanieren. Mhm. Aber wovon? Da bleibt dann auch kein Geld mehr für Dinge wie Rentenvorsorge, denn von der staatlichen, in die man Vollzeit fleißig einzahlt, sieht man eh nichts. Dann lieber Teilzeit und Minijob, selbst versorgen. Warum für ein System arbeiten, das einen unterdrückt?
Ja, also verstehe ich völlig, aber das ist ja... Genau das, was ich auch immer sage, ne? Nicht, dass die Leute, die Transferleistungen bekommen oder Sozialleistungen, die kriegen nicht zu viel, sondern die arbeiten, kriegen eben zu wenig. Ne? Deshalb sind wir jetzt auch gerade wieder in Verhandlungen. Oder nee, jetzt ist ja gerade eine Schlichtungsphase im öffentlichen Dienst, ne?
Ja. Deswegen, warte, bei uns haben sie wieder demonstriert. Letzte okay. Woche.
Ja, demonstrieren können sie ja, dürfen nur nicht streiken.
Okay,
Friedenspflicht
also,
und so weiter.
Okay, ich dachte, Demonstrationen gehören da auch dazu, okay.
Wenn es während der Arbeitszeit ist, ja, das kann man ja mit Streik verbinden, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das bei euch ist.
Also ich gehe jetzt auf jeden Fall die Kommentare so durch und denke mir so, es ist halt wirklich ausgewogen. Ne? Ausgewogen. Ach so, und hier noch okay. Für dich großartige Folge, danke fürs Matti Nykänen-Feature.
Ach ja, das ist schön, dass das mal jemand zu würdigen weiß. Matti Nykänen, wirklich ein ganz großer.
Was hatte denn der Mike an? Müsst ihr doch wenigstens beschreiben, wenn ihr es zum Thema macht. Also an der Stelle, wir haben ja mittlerweile auch ein Videoformat, das ihr auf YouTube finden könnt, wenn ihr Zart wie Kruppstahl eingebt, was einige von euch schon fleißig gemacht haben. Dementsprechend könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen, wenn wir mal wieder Mikes Outfit
haben. Worauf bezieht sich das? Was hatte ich an? Das waren 80er Jahre Nike Fallschirmseitenblouson.
Richtig.
Ne?
Richtig, ganz fantastisch.
Nur so, also die Farbgebung kann man sich da auch ungefähr denken, ja. Da war der gute Alex gleich drauf angesprungen.
Da war ich ein bisschen neidisch, ehrlicherweise.
Habe ich von einem guten Freund geerbt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Ja, also Mike, ich glaube, wir müssen hier in der Lage leben. Das ergibt kein konsistentes Bild. Manche sagen...
In der Lage leben.
Manche sagen, eins pro Folge reicht. Manche sagen 10 Minuten, manche 5 Minuten. Manche wollen so lang wie möglich.
Okay.
Deswegen macht Demokratie keinen Sinn. Merkst du selber, ne?
Ja, das ist... wie gesagt, Demokratie ist scheiße, ne? Aber nennen wir was Besseres.
Wir könnten natürlich auch Folgendes machen, dass wir das abkoppeln und einen Laber-Podcast machen und einen Hausaufgaben- und Dingsbums-Podcast und dass wir quasi das einzeln veröffentlichen.
Ja, aber du, da produzieren wir ja nur Podcast-Ausfälle. wir tun uns ja schon mit der Regelmäßigkeit mit unseren Terminkalendern hier relativ schwer. Also übrigens, dass wir jetzt eine Woche Pause hatten, ist meine Schuld. Wir hatten einen festen Termin mit Alex für einen Podcast gemacht, aber ich hatte da noch eine etwas traurigere Familienfeier wahrzunehmen kurzfristig. Deswegen ging das leider nicht. Sorry dafür, für die Woche Lücke. Dafür machen wir es ja heute wieder ein bisschen länger. Wann musst du eigentlich weg? Hast du wieder Physiotherapie oder irgendwelche Daily Pleasures, den du heute nachgehen musst?
Ja, also mir schreibt mein Team schon die ganze Zeit verzweifelt.
Okay.
Also das ist jetzt gerade die Frage, Mike, ich weiß ja nicht, wie du deine Hausaufgabe vorbereitet hast heute. Ob die kurz ausfällt oder ob es eine lange Hausaufgabe ist. Weil ansonsten
ich kann
heute
sie
mal
relativ kurz machen.
Weil sonst hätte ich gesagt, machen wir einfach mal eine kurze, knackige Version heute. Ich hab ja auch einen Kundenservice vorbereitet. Dieses Mal übrigens ein Kundenservice auf Basis eines Vorschlags.
Ah, okay, cool. Ja, ich kriege auch viele interessante Vorschläge.
Das war der erste, den ich bekommen habe. Also ihr könnt gerne auch mir Vorschläge schicken. Also vielleicht ist das ja auch positiv gemeint, weil die Leute zufrieden sind mit meiner Auswahl und dir schicken sie so viel, weil die auch alle keinen Bock auf Sport haben.
Es wird wahrscheinlich so sein, ja. Das ist eher so nach dem Motto, so jemand, der Mundgeruch hat, hier willst du ein Kaugummi.
Hilf dir mal. So.
Ja. Nein, das denke ich auch. Ja, also ich hatte ja, dadurch, dass wir den das letzte Mal vor 2 Wochen gecancelt haben, schon meine Hausaufgabe vorbereitet. Ne? Dementsprechend muss ich jetzt erstmal hier wieder so ein bisschen in mein Papier reinfinden, was der, wie soll man sagen, Gerafftheit und Prägnanz des Vortrages sicherlich nicht abträglich sein wird. Ne? Dass ich mich an einiges nicht mehr erinnere, was ich da noch zusätzlich dazu sagen wollte. Du hattest mir aufgegeben, etwas über, ich weiß gar nicht mehr, wie du das bezeichnet hast, Swing-Unruhen, Swing-Riots.
Ah ja, die Swing-Revolte! Ja!
Die Swing-Revolte, genau. Darüber zu erzählen. Ne, da hat man zunächst erstmal im Erstkontakt mit Wikipedia und Co. Die Wahl, ob man über Jazzfans im Dritten Reich was schreibt. Die Swing-Kids und so weiter, die da ja fast widerständlerisch unterwegs waren, oder über Entwicklung der Industrialisierung im England des frühen 19. Jahrhunderts. Und da dachte ich, du als alter Steampunk, hast da sicherlich Zweites damit gemeint, deshalb habe ich mich darauf jetzt kapriziert. Ja, also die Swing-Revolte, da muss man sich erstmal die, wie ich schon sagte, die Entwicklung im England des frühen 19. Jahrhunderts anschauen. Und da gibt es eine große Besonderheit, denn es gab in England zu dieser Zeit nicht nur im frühen 19. Jahrhundert, die Entwicklung muss man dann schon so ab 1770, 1780 uns mal anschauen. Da gibt es keine Klasse von kleinbäuerlichen Landbesitzern, ne? Wie das im Rest Europas ist, also wirklich so Kleinbauern, arme Bauern, die so ein bisschen Land besitzen und irgendwie was machen können, sondern diese Menschengruppe hat bis 1770, da setzt dann so eine Entwicklung ein, hatten die eigentlich auf so Allgemeinland ihr Vieh gehalten, so ein bisschen was angebaut, also da reden wir von ungefähr 24.000 Quadratkilometer, die so ab 1770 dann nach und nach eingezäunt werden.
Eingehegt.
Und unter den großen, Einhegung,
das ist ja so dieses große Ding aus dem Geschichtsunterricht, was alle irgendwie.
Ja, lernen, stimmt, so. ist ein Stichwort. Und wird dann unter den großen Landbesitzern verteilt. Ne? Das ist so, während die landwirtschaftlichen Produkte noch relativ teuer sind und da relativ gute Löhne für die Leute, die dann natürlich auf dem Gut von jemand anderem arbeiten müssen, ne? Nicht mehr für sich selber, verkauft werden können, so während der napoleonischen Jahre, ne, weil es Napoleon da noch in Europa für Furore sorgt, so Anfang des 19. Jahrhunderts, ist das alles noch gut. Aber es fallen dann langsam die Preise, ne? Und so eine Verelendung dieser kleinbäuerlichen Kreise, dieser Landarbeiterschaften setzt dann nach und nach ein. Und das macht sich auch in der Art und Weise der Anstellung bemerkbar, ne? Also so im 1780er Jahren, da muss man sich so als Arbeitsmessen vorstellen. Und die Leute, die da arbeiten, die wurden für gewöhnlich für ein ganzes Jahr angeheuert von den Großlandbesitzern, haben da ihre Verträge bekommen für ein ganzes Jahr. Und das wird immer prekärer, ne? Also die Verträge werden immer strenger. Es sind nur noch ausschließlich bar ausbezahlte Verträge mit immer kürzeren Laufzeiten. Verträge werden nur noch monatlich abgeschlossen. Dann haben die nur noch eine Woche Laufzeit. Ne? Also die Arbeiter, die schauen da wirklich fast zu so zeitarbeitsfirmenmäßig.
Hire and fire auf Wochenbasis quasi.
Hire and fire auf Wochenbasis. Krass. Und da hat man natürlich überhaupt keine Perspektive als Landarbeiter.
Das ist ja übel, ey.
Ne? Und hinzu kommt noch, dass es so ab 1829 einen Zustrom irischer Landarbeiter, ne? Also Irland zu der Zeit, ist natürlich, ja, kann man ja fast sagen, das Armenhaus Europas, ne? Ganz große Hungersnöte und so weiter. Die irischen Landarbeiter sickern da auch ein und verschärfen natürlich die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Hinzu kommt, dass die Landarbeiter, die kommunal auch in der Kirchgemeinde und so weiter dort organisiert sind, haben die Gemeinden auch so eine Art soziale Verpflichtung denen gegenüber, ne? Also da werden schon so Sozialgelder gezahlt und auch Brot und Essen irgendwie hinübergereicht, aber das führt nur dazu, dass die Landbesitzer die Lohnstruktur noch weiter herunterfahren, ne? Und dann im heutigen Sozialjargon würde man sagen, aus den Landarbeitern Aufstocker machen, ne? Die kriegen ja sowieso die Sozialversorgung, die sehr, immer noch sehr gering ist von ihren armen Umsorgern der Community, und dann muss ich denen auch weniger Lohn zahlen. Hinzu kommt auch noch der Last des Kirchenzehnts, ne? Also die Kirche zu der Zeit lässt sich immer noch den Zehnt abliefern, also, und presst das aus den Leuten raus. Gnadenlos, und da gibt es auch keine Diskussion. Und Swing-Unruhen, Swing-Riots, Swing-Revolte heißt das deshalb, weil das Fass, das diese Situation zum Überlaufen bringt, ne, was dort Aufstände ausbrechen lässt und so weiter, das ist im Zuge der Industrialisierung die Einführung von Dreschmaschinen, die immer noch mit Pferdeantrieb laufen, aber schon so mechanisierte Maschinen, die da Pflanzen dreschen können und die Arbeit von vielen Männern übernehmen können. Ne? Also diese typische Entwicklung, die es ja auch in anderen industrialisierten Gesellschaften Europas gibt, ne, siehe Weberaufstände, siehe Ludisten und so weiter, Maschinenstürmer, also dass einfach Leute ihren Job verlieren wegen Mechanisierung, wegen Industrialisierung, ne? Und das ist so in England als Vorreiter natürlich die Einführung der Dreschmaschinen.
Das ist der Vorbote davon quasi.
Ja, naja, also man muss das schon im Zusammenhang sehen. Es sind die gleichen Entwicklungen, und unter dem großen Oberbegriff Maschinenstürmer. Geiler Name für eine Industrial Band, fällt mir gerade irgendwie auf. Maschinenstürmer. Na, egal. Natürlich auch einer meiner All-Time-Favorite-Platten von Earth Crisis, Destroy the Machines, zeigt ja auch in die Sparte hin, der LP-Titel. Deshalb hatte ich mich damit schon immer mal ein bisschen befasst. Auf einer Platte von uns, The Final March heißt der Song, ist auch was über die Weber-Aufstände und so weiter. Also mit der Zeit hatte ich mich ein bisschen befasst, aber jetzt explizit mit der Situation in England gegenüber dieser Dreschmaschine nicht. Ich wollte erklären, warum das Swing Riots heißt.
Deswegen, also diese spezifische Zusammenhang.
Ich wollte erklären, warum das Swing Riots heißt, eben weil dieses Swingen, dieses Hin und Her so eine typische Pendelbewegung von Dreschmaschinen ist. Ne? Und wie das auch bei den Luddisten war, also den Maschinenstürmern, Captain Ludd war so eine Fantasiefigur, ne? Und die es eigentlich gar nicht gab und womit Drohbriefe und Plakate und so weiter unterschrieben wurden. Und genauso war das hier mit Captain Swing, der halt eben Captain Swing hieß, wegen dieser Dreschmaschinen, weil die diese Swing-Bewegung hatten. Ja, also da wurde das Fass kam zum Überlaufen, beginnt in der südostlichen Grafschaft Kent. Da haben die Swing-Rioters Dreschmaschinen zerdroschen sozusagen und Bauern bedroht, die denen gehörten. Die erste Dreschmaschine wurde in der Nacht zum Samstag, dem 28. August 1830, kaputt gemacht. Also in East Kent wurden da mehr als 100 Dreschmaschinen dann zerstört, ne? Also im Laufe der Entwicklung. Also die Unruhen, die folgten den Straßennetzen dort in England, ne? Ganz, ganz logisch. Mhm. Und also es waren dann wirklich fast alle Gebiete, fast jede Grafschaft südlich von Schottland war davon betroffen und das war dann wirklich so eine Art Flächenbrand, ne? Also das lief in der Regel so ab, dass es Drohbriefe gab, ne, die mit, wie ich schon sagte, Captain Swing unterzeichnet waren. Die wurden an Richter, Pfarrer, Großgrundbesitzer und eben Armenpfleger, das sind diese, die in der Community sich um die Armen dort kümmern, geschickt. Da wurden Lohnerhöhungen gefordert, ne, die Kürzung der Zehntzahlungen, Zerstörung der Dreschmaschinen oder wir nehmen das halt selber in die Hand, ne. Wurde dem nicht gefolgt, was in der Mehrheit der Fälle der Fall war, denn wer zerstört seine teuer angeschaffte Dreschmaschine? Er hat sich dann so ein Mob von 200 bis 400 Leuten auf den Weg gemacht, so zum örtlichen Oligarchen, und hat das dann eben selber in die Hand genommen. Im Zuge dessen wurden natürlich auch noch viele andere Rechnungen beglichen, ne? Wenn dann immer mal, wenn dann sowieso gerade Riot in Town ist, ne? Da wurde auch mal eine Postkutsche noch mit überfallen oder was weiß ich, irgendwelche total irritierend Verstümmelung von Kühen und Vieh.
Das ist aber so ein Ding da auch in Großbritannien, das ist immer...
Wirklich, ja?
Ja, da gab es ja aufgrund dieser Verstümmelung von Vieh auch Verschwörungstheorien wegen Aliens und so ein Kram oder, also Tierverstümmelung ist so ein Großbritannien-Ding, keine Ahnung. Okay. Das was mit Besitzverhältnissen zu tun oder irgendwie.
Finde ich krass. Naja, also, ne, Brandeinschläge auf Bauernhöfe, Scheunen haben gebrannt, Heuschober. Man muss allerdings sagen, dass während dieser ganzen Swing-Unruhen wurde nur eine einzige Person getötet.
Mhm. Okay,
und das
krass.
War auch einer der Aufständischen, also der dann wahrscheinlich von irgendeinem Bauern oder Soldaten da in Notwehr oder in Abwehr.
Vielleicht im Beckenrand gerannt und ausgerutscht oder so.
Ja, niedergemacht worden. Also die Behörden und Obersten, ne, die fühlten sich natürlich extrem bedroht dadurch. Also es wurden harte Strafmaßnahmen ergriffen, also so in den Jahren 1830 bis 1831, da wurden ungefähr 2000 Protestierende vor Gericht gestellt. 252 wurden zum Tode verurteilt, also 19 Mal wurde das allerdings nur vollstreckt. Mhm. 650 ungefähr wurden inhaftiert und so um die 500 sind in Strafkolonien nach Australien deportiert worden. Das so die strafrechtlichen Konsequenzen. Ne? Und es waren da bei weitem nicht nur kleinbäuerliche Landlose dabei, ne? Da waren auch wirklich Handwerker, Schuhmacher, Zimmerleute, also Handwerker waren da auch dabei, deren Situation natürlich auch nicht besser war. Gab allerdings dann 1835 so eine Art Amnestie, wo vielen Protestierenden da ihre Strafe erlassen wurde. Ne? Im Zuge dessen, nach den Unruhen, stimmten viele Landbesitzer einer Lohnerhöhung zu. Pfarrer und Grundbesitzer haben auch den Kirchenzehnt teilweise reduziert. Also das hat da jeder so ein bisschen nach seiner Fasson gemacht. Also die Großgrundbesitzer haben ja auch teilweise für die Kirche da den Zehnten eingetrieben. Eine andere große Sorge war, die Regierenden und Obersten dazu, oder wie du sagtest, die korrupte Elite.
Die dazu, Baerbocks ihrer dazu, Zeit, ja.
Die Baerbocks ihrer Zeit dazu brachte, nach Pöstchen Ausschau zu halten, nee, und darauf zu reagieren. Man muss ja auch überlegen, ne, wir befinden uns da so in der Zeit 1830, da hat ja auch in Frankreich die Revolution dann nochmal losgeschlagen, ne, und hat den König weggefegt. Und vor sowas hatten die natürlich in England extrem Angst, dass sich diese Aufstände auch in was Großes, Gesamtpolitisches, dass die komplette Ordnung über den Haufen wirft, auswachsen könnten. Ne, obwohl das ja eigentlich eher so industriekritische Hungeraufstände waren. Ne? Muss man ja so sagen. Und da hat ein Lord namens Earl Grey hat in der Debatte im House of Lords vorgeschlagen, dass der beste Weg zur Eindämmung der Gewalt eine Reform des House of Commons wäre. Ne? Der konservative Premierminister hat dem nicht zugestimmt. Daraufhin hat ein Mob vom Premierminister Wellington das Haus in London angegriffen. Also da kam eine ziemlich direkte Rückkopplung. Also es war eine sehr, sehr explosive Lage innergesellschaftlich zu dieser Zeit. Ne? So muss man sich das vorstellen. Und es gab dann tatsächlich von Earl Grey beauftragten Kabinettsbeschluss, eine Parlamentsreform auszuarbeiten. Ne? Und da gab es dann auch einen Great Reform Act von 1832, wo das britische politische System die Privilegien und die Korruption wirklich ernsthaft bekämpfen wollte und sollte. Ne? Hat eine Zeit lang angehalten, wie das immer so ist, und dann verläuft das dann trotzdem im Sande. Allerdings auch nachwirkende Sachen, eine Wahlrechtsreform. Ne? Also bis dahin, da konnten eigentlich nur so 3% der englischen Bevölkerung überhaupt an nationalen Wahlen teilnehmen. Also diese Swing-Revolten haben da wirklich schon tatsächlich was bewirkt. Ne? Also auf dem Weg in den britischen Kapitalismus war das so eine Zwischenstufe des Innehaltens, ja, ein paar Rechte schaffen für die Arbeiter und Landlosenschaft, aber war dann natürlich im Endergebnis dann trotzdem überformt von der industriellen Entwicklung und der Herausbildung der Arbeiterklasse, ne? Weil natürlich auch immer mehr Landlose dann in die Städte gegangen sind, sich dort als Arbeiter verdingt haben. Also eine wahnsinnig interessante Zeit, kann man nicht anders sagen. Swing-Revolte hatte ich vorher so noch nicht auf dem Schirm, weil ich, wie gesagt, mich eher mit Ludisten- und Weberaufständen befasst habe.
Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, wo man eben auch sieht, wie dieses System so Traction bekommt in dieser Gesellschaft, ne? Und was das für Auswirkungen hat. Finde ich sehr, sehr spannend und lustig oder es zufällig, Mike, zufällig,
zufällig
hat mein Kundenservice auch etwas damit zu tun.
Aber willst du deine Hausaufgabe vorher noch haben oder soll ich dir die schöne Überleitung
sag schon mal, genau.
Da ich dich ja mit irgendwelchen wissenschaftlichen Scheiß viel zu sehr genervt habe, naturwissenschaftlichen Scheiß, habe ich mir mal ein kleines Leckerli für dich ausgesucht. Ich würde gern was hören zu der berühmten Seeschlacht von Salamis.
Oh, sehr schön.
Und welche Bedeutung das auch noch bis in die heutige Zeit hat.
Das ist ja fantastisch. Großartig.
Ich glaube, das wird dir Spaß machen. Das und mir auch, weil ich da gern mehr drüber erfahren möchte.
Das wird mir auf jeden Fall Spaß machen. Mike, die Person, die ich jetzt vorstellen möchte, steht auf der anderen Seite.
Okay, ein Lord?
Ja, es ist nicht Lord Grey, es ist auch nicht Lord Wellington, aber es ist der... Ja. Er ist mit Lord Wellington tatsächlich verwandt. Es ist Lord Burgess. Um genau zu sein, John Fane, der 11. Earl of Westmoreland.
Wer kennt ihn nicht?
Er ist sozusagen die Annalena Baerbock seiner Zeit. nein, pass auf. Das war nicht der Aufhänger, um den es geht. mir geht's eher um...
Du wirst Bärbocken noch als Wort einführen, oder?
Nee, so wichtig ist es mir nicht. Ich finde es einfach nur als durchgängigen Witz in dieser Folge sehr lustig. hast du dich schon mal mit dem Begriff Renaissance Man auseinandergesetzt?
Nee. Klingt wie ein Schwarzenegger-Film.
Okay, du weißt nicht, was ein Renaissance Man ist. Ein Renaissance Man ist sozusagen dieses Bild eines Universalgelehrten, der in allem irgendwie seinen Fuß drin hat und da was macht und da irgendwie Spitzenleistung erbringt.
Also die Goethes und Michelangelos und so weiter.
Ja, also Goethe ist natürlich zu spät geboren, so. Also dann so Da Vinci oder was. Auch der Earl von Westmoreland ist natürlich kein Renaissance-Man im Hinblick auf die Zeit seiner Geburt. Aber wir können ja mal rausfinden, ob er auf Basis dieses universalgelehrten Themas ein Renaissance-Man ist. Das ist so ein bisschen unsere Forschungsaufgabe heute, würde ich sagen.
Okay.
So, erstmal, was ist das für ein komischer Name? Lord Burghersh. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das richtig ausspreche. Ich habe auch keine Transkription gefunden, weil das ein relativ seltener Titel ist in Großbritannien. Der ist dreimal, der wurde zweimal discontinued und dann dreimal verliehen sozusagen. Das heißt, der ist Lord von Burghersh irgendwie und das ist die historische historische Name davon. Und John Fane, also der elfte Earl of Westmoreland. Earl wirst du ja erst mit Übergabe sozusagen und Lord Burghersh war quasi von Geburt an. So, also von Geburt an war er Lord und hatte dementsprechend auch einen Sitz im House of Lords, dementsprechend von Anfang an nicht nur begütert, sondern eben auch mit entsprechendem Status versehen. Ein typischer Aristokrat des 19. Jahrhunderts, ne? Geboren ist er allerdings schon 1784. So, seine Schaffenszeit würde dann aber halt im 19. Jahrhundert sein. Und
krass, das ist ja wirklich genau der Zeit.
Ja, Mike, er saß auch 1832 im Parlament. So, also
alles klar.
Es ist ein Zeitgenosse. Deswegen habe ich mir ihn ausgesucht, weil er auf der genau anderen Seite steht. Also ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben auf der einen Seite eben diese Menschen, die von Woche zu Woche Hand in den Mund quasi leben und arbeiten. Und dann haben wir den John Fane oder wir nennen ihn einfach Lord B. Ja, Lord B ist nicht nur in eine superreiche Familie geboren worden, sondern hatte eben alles, was es brauchte, um erfolgreich sein zu können. Dann ging er eben nach Cheam, nach Harrow, nach Cambridge und studierte da die Juristerei, bekam diverse Ehrendoktorwürden. Aufgrund seines Standes höchstwahrscheinlich, würde jetzt der kritische Betrachter verlautbaren. Aber dieser Mann ist natürlich nicht nur einfach ein juristisches Genie gewesen, das in Cambridge studiert, nein. Und das macht es vielleicht ein bisschen sympathischer. Er hat währenddessen heimlich der Musik gefrönt. Also
heimlich.
Er hatte auf der einen Seite natürlich diese privilegierte Erziehung mit Cambridge und Juristerei, aber er hat während seiner Zeit in Cambridge sich der Musik gewidmet. Er war ein versierter Geiger. Er hat viel Zeit in das Komponieren investiert, da reden wir jetzt gleich nochmal drüber. Und er würde tatsächlich später eine entscheidende Rolle für die musikalische Entwicklung der Kultur in Großbritannien liefern. So, also erstmal typische Erziehung durchgespielt. Jetzt, nächster Schritt, Militärkarriere. 1803. Seine militärische Laufbahn begann in der Miliz, bevor er dann in die reguläre Armee wechselte. Und da fiel dann auf, dass er irgendwie, Mike, vermutlich aufgrund seines militärischen Geschicks, super schnell befördert worden ist. Und das ging tatsächlich so schnell, dass selbst in dieser Zeit es zu einem Skandal kam. Der sogenannte Fast Scandal. Er wurde vom Parlament selbst dafür kritisiert, dass er viel zu schnell zum Oberstleutnant ernannt wurde, sodass der König eingriff und seine Ernennung widerrufen musste.
Ah, von wem wurde das kritisiert?
Vom Parlament, also vom House of...
Ach so, ja, okay.
Ja, ja. Genau. So, der Punkt ist nämlich, also möglicherweise haben seine vielen großen Errungenschaften in den Kriegen gegen Napoleon dazu geführt, dass er da befördert wurde. Er war beispielsweise auf der Iberischen Halbinsel dabei. Hm. Aber möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass er die Nichte von Lord Wellington geheiratet hat. und er dementsprechend da einen guten Platz im Stab von Lord Wellington bekommen musste.
Okay.
Und es führte so weit, dass er tatsächlich irgendwann sogar selbst zum General befördert worden ist. Weil er halt da war. So. Währenddessen war er natürlich, und das ist etwas, was besonders interessant ist, oder besonders selten ist, gleichzeitig auch noch als Politiker aktiv. Besonders intensiv in seiner Zeit von 1806 bis 1816 und dann eben nochmal im Jahr 1832. Mhm. Und also das ist was, was deswegen selten ist, weil normalerweise entscheiden sich die jungen Zöglinge immer für eine Karriere. So, und er ist jetzt schon versierter Musiker, der sogar Opern schrieb. Er ist Militärtyp, der irgendwie ziemlich schnell aufsteigt. Und auf der anderen Seite ist er Politiker. Also interessiert dich das nochmal in der Ausführung? Jetzt, ich meine, jetzt mit Blick auf die Zeit.
Mich würde interessieren, was für Militär war er? Also was für eine Waffengattung? Weißt du das?
Das ist eine sehr gute Frage.
Wäre er bei den Seestreitkräften gewesen, hättest du es gewusst, ne? Weil das ist ja auch die Zeit, als England so den Aufstieg zur
Weltmacht auf See. Es war schon Landstreitmacht. Also es ging vor allen Dingen um Schlachten in Portugal, auf Sizilien, in Ägypten. Er war in Hannover tatsächlich.
Also schon gegen Napoleon auch.
Genau.
Oder war er zu jung?
Also es war seine politische, seine militärische Karriere komplett im Zusammenhang mit den napoleonischen Kriegen. Genau.
Okay.
Um es nochmal auszuformulieren, also er war in Sizilien, Ägypten 1806 bis 1807, bei den Schlachten um Rolika und Vimero 1808, dann der sogenannte Halbinselkrieg, bei den Schlachten von Talavera und Busaco war dabei. Dann gab es diese Kontroverse 1809, wo er vom House of Commons da kritisiert wurde und der König gezwungen war, ihn da wieder zurückzustufen. Wurde trotzdem 1814 zum Oberst befördert und 1838 dann zum Generalleutnant und 1854 dann zum General. Genau, und 1842 nochmal zu der Waffengattung, wurde er zum Oberst des 56. Regiments zu Fuß.
Okay.
Ja, also kein
Kavallerie. Aber ist das trotzdem, dass das Thema im Parlament ist, also in dem entsprechenden Haus, Oberstleutnant ist jetzt schon hoch, aber das ist ja auch schon noch ein, zwei Dienstgrade von der Generalität entfernt. Also, dass da sowas zum Thema gemacht wird, hat das was mit seiner Prominenz zu tun gehabt oder war das wirklich so ein eklatanter, Beziehungsbooster, der da gezündet wurde? Also, das verstehe ich nicht ganz. Weil jetzt ein Oberstleutnant, da gibt es ja viele in der Armee, also das ist ja jetzt nicht...
Naja, das ist schon interessant. Ich meine, er war ja gerade, also ich meine, er hat seinen Master 1808 abgelegt und wurde 1809 zum Oberstleutnant ernannt. So, also das heißt, er hatte quasi ein Jahr in der offiziellen Armee. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Blick über den Kanal da durchaus eine Rolle gespielt hat, auch im Zusammenhang mit dem, was da Lord Wellington gemacht hat. Und wenn dann sozusagen der der die Nichte von Lord Wellington heiratet, dann plötzlich da in diesen Stab da berufen wird und so. Also vielleicht hat das ja auch so eine, das weiß ich jetzt nicht, dazu ist jetzt die Faktenlage auch bei dem, was ich jetzt hier an Zeit zur Vorbereitung habe, zu spärlich, ehrlicherweise. Das ist jetzt keine Person, wo man die komplette Biografie so easy zusammenträgt.
Ja, das meine ich, ob das vielleicht eher was an der Person, Familie aufgehangenes politisches Ding war, ne? Weil wenn das jetzt im Umfeld von Lord Wellington stattfindet, ist das natürlich vielleicht auch eine politische Sache, die da aufs Tableau gehoben wurde, ne? So, ja.
Ich meine, es gab ja auch damals Gossip, ne? Und wenn die halt, wenn der sich da in der ersten Reihe der bekannten Militärs dann plötzlich befindet, so an der Seite von Wellington, ich kann mir schon vorstellen, dass das alleine deswegen problematisch ist. Wenn es jetzt irgendein Oberstleutnant wäre, vermutlich nicht.
Verstehe.
Ist im Grunde eigentlich auch egal, weil es ihn ja nicht aufgehalten hat.
Ja, na, da war ja dann schon Oberst. Ne? Ja.
Und zum anderen, ich meine, er war ja zu dem Zeitpunkt auch im Parlament. Ja, also er war ja auch eine politische Figur im House of Lords und vielleicht hat das damit zu tun, dazu kenne ich das System zu wenig, man sitzt ja im selben Gebäude, in einem anderen Teil, aber im selben Gebäude und man kennt ja seine Kollegen nur halt aus der anderen Kammer. Und man wird sich da sicherlich auch gegenseitig ordentlich durch den Kakao gezogen haben. Und wenn da plötzlich so ein Jüngling kommt, der gerade seinen Abschluss gemacht hat und plötzlich Oberstleutnant wird, naja, dann haut man mal auf den Tisch und wirft den in Besen zwischen die Beine oder so.
Also quasi wieder am Tor bei der CDU erstmal landen musste.
Ich finde, das ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel.
Ja, da ist zu schnell zu populär geworden und da haben dem die alten Hasen erstmal gezeigt, was man noch rauskramen kann.
Die Ohren lang gezogen. Also wie gesagt, seine Karriere ging auf beiden Ebenen weiter. Also ich sagte ja, 1814 ist er zum Oberst ernannt worden. 1814 begann auch gleichzeitig seine diplomatische Phase. Ne? Also er wurde jetzt, deswegen finde ich das so lustig mit dieser Baerbock-Geschichte. er wurde nämlich zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister in der Toskana.
Aha.
Ja, er zog dann also nach Florenz, wo er dann tatsächlich von 1814 bis 1830 wirkte.
Ah, schön, also besser als das regnerische Südengland, denke ich mal.
Und unterzeichnete auch im Namen Großbritanniens dann die Konvention, die das Königreich Neapel an die Bourbonen zurückgab. Und angeblich, da gibt es super viele Geschichten, so während der Revolution von 1820 hat ihn Österreich beschuldigt, die Revolution in Neapel aktiv unterstützt zu haben. Es gibt für diese Ecke, wo er gewohnt hat, auch einen speziellen Namen, das finde ich ganz lustig. Und zwar gab es da wohl ziemlich viele reiche Briten, die in dieser Ecke um Florenz gewohnt haben. Und deswegen wurde die Region damals Chianti Shire genannt.
Schön.
Ja. Und dieses Chianti Shire verfügte auch über viele private Theater, in denen da die britische obere Kaste sich da quasi ihre eigene kulturelle Blase geschaffen hat. Und in diesem Umfeld wurde er da jetzt als Musiker und Komponist tätig, erschuf da sehr viele Werke, also er war wirklich sehr aktiv.
Von der Muse geküsst dort.
Von der Muse geküsst und basically alles, was er gemacht hat, ist komplett in Vergessenheit geraten. Muss jetzt nicht für die Qualität sprechen, aber ich habe so in ein, zwei Quellen gelesen, dass es wohl echt schlecht war, was er da so gemacht hat. und man das aber damals aufgeführt hat, weil er ja, wie gesagt, eine Person mit entsprechendem Rang war. Und deswegen hat man ihn da gewähren lassen. Dann war er von 1841 bis 1851 übrigens auch Gesandter und bevollmächtigter Minister in Preußen und saß in Berlin. Dann war er nochmal in Wien Botschafter, also er hatte wirklich eine lange und ausführliche diplomatische Karriere, wo er auch wichtige Verträge mitverhandelte.
Hat das in Wien ihn nochmal als Musiker gekitzelt?
Dazu komme ich jetzt. Der war immer musikalisch tätig. Wo er jetzt welches Stück komponiert und so hat, kann ich dir nicht sagen, weil die Musik wissenschaftlich echt wenig besprochen werden. Aber er schaffte tatsächlich etwas, das ihn und seine Stellung als Musiker qua Errungenschaft sozusagen positionierte für den Rest seines Lebens, weil er nämlich die Royal Academy of Music 1822 maßgeblich finanzierte und etablierte und auch noch leitete bis zu seinem Lebensende. Also er war sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der musikalischen Sphäre des britischen Reiches und selber davon sehr überzeugt, auch ein Komponist und Musiker zu sein. Aber naja, keine seiner Stücke sind jetzt noch so groß in der Rotation.
Also kann man nicht von Universalgenie sprechen, weil er es halt nicht zur Höchstleistung auf allen seinen Interessengebieten gebracht hat.
Und das ist der Punkt. Also er war im Parlament, ja, da hat er aber nicht durch irgendwie was Besonderes von sich reden machen. Dann war er irgendwie im Militär auch dabei, aber hat seine Beförderung bekommen, zum einen, weil er eben diese Connections hat und weil er halt da war. Dann war er im diplomatischen Dienst und war auch irgendwie da. Ich glaube, da sind so seine größten Errungenschaften, weil er zumindest wichtige Dinge mitverhandelt hat.
Sag mal ruhig Meriten, wenn du schon von Meritokratie redest.
Ne, er hat sich da seine Meriten verdient. Und musikalisch, also zumindest diese Gründung der Royal Academy of Music ist schon eine Leistung, aber möglicherweise ja auch dem geschuldet, dass er gedacht hat, dass er jetzt der absolute musikalische Überflieger ist und halt ein bisschen was von seinem beträchtlichen Vermögen einfach hingeworfen hat, nach dem Motto, macht mal.
Ich würde das auch so sehen, dass er sich erstmal eine Institution zur Anerkennung seiner Leistungen geschaffen hat, sozusagen. So als ob Hitler eine eigene Kunsthochschule gegründet hätte, so ungefähr.
Das ist halt so der Punkt. Also deswegen würde ich jetzt bei der Frage, ist er ein Renaissance-Man, sagen, also es gibt schon Argumente, er hat sich für verschiedene Dinge interessiert. Ja, also er war ja irgendwie Soldat und Diplomat und Politiker und Komponist und Musiker und so, ja. Und er hatte eine klassische Ausbildung. Er hat sich in verschiedenen Bereichen engagiert, aber er war in nichts wirklich gut. Und es war eher ein privilegierter Dilettantismus. Und er hat sich gerne eben als diesen Renaissance-Man gesehen und in Szene gesetzt, aber ja.
Okay.
Es blieb dann eher beim Versuch. Und das ist eine Biografie neben dem, was du gerade beschrieben hast, die andere Seite der Realität. Und eben auch konkret verbunden mit diesem Lord Wellington, der ja auch quasi Toröffner für ihn in dieser ganzen soldatischen Welt war und mit dem er da auch diesen kleinen Skandal teilte und ich fand das einfach so als Spiegel ganz, ganz nett zu deiner Hausaufgabe.
Alex, wirklich riesengroßen Respekt, das ist jetzt erstmal so der Moment, so der zeitliche Bereich im Podcast, wo ich erstmal merke, wie sehr du diese Folge geplottet hast, wie ich als kleiner, unbedeutender, funktionierender Baustein in deinem Masterplan für diesen Weltherrschaftspodcast von dem Annalena Baerbock-Eklat der ersten Minuten unseres Podcasts hin über meine Hausaufgabe bis hin zu dem schlussendlichen Resümee im Rahmen deines Kundenservice, da ein Triumphbogen geschlagen hast über die Straße der Podcast-Landschaft. Alle Achtung, ich verneige mich vor dir. Herzlichen Glückwunsch.
Es ist am Ende aufgegangen, oder? Schön, freut mich.
Sehr schön, sehr schön. Nee, absolut, also war völlig abgeholt. Finde ich sehr, sehr geil. Stehe ich drauf auf sowas. Ist cool.
Meritokratie der Podcast ist, ja, genau.
Sehr cool. Schönes Ding. Nee, aber ein interessanter Typ und in dem Sinne schon ein bisschen symptomatisch, ne, wenn ich da deine Intention richtig verstanden habe. So. Mhm. Ein bisschen.
Genau, dass die Gesellschaft geformt wird von Leuten, die, egal, das haben wir jetzt alles schon besprochen.
Ja, ja, mir fiel nur der interessante Fakt ein, was ich nochmal, ich weiß die genaue Prozentzahl leider nicht mehr, aber es war, glaube ich, verschwindend gering, dass wirklich von den klassischen Stücken, die jemals komponiert wurden, heutzutage wirklich nur so 5, 6, 7, 8% überhaupt aufgeführt werden, ne? Mhm. Und die immer wieder. Also es ist so viel klassische Musik komplett in Vergessenheit geraten, also ne, nicht nur einzelne Stücke von Leuten, sondern wirklich Komponistendynastien teilweise. Ne? Und das ist mir bei dem eigentlich jetzt hier gerade am wenigsten ankreidenhaft. Na gut, er hat sich halt für Musik interessiert, war seine Leidenschaft und es hat halt irgendwie nicht so verfangen im Endeffekt auf lange Sicht, aber das ist ja das Schicksal von vielen Musikern. Ich, ne? Wer weiß, das nur wer über meine CDs in 10 Jahren noch redet.
Ich, also ich finde das nur deswegen interessant, weil er sich diese Institution baut, diese Macht hat und das Geld uns trotzdem nicht gereicht hat. Und das natürlich augenzwinkernd irgendwie so wirkt, als ob es wirklich, ich habe es auch nicht gehört so. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man die Stücke findet, ehrlicherweise. Weil es wirkt auf mich einfach so, hab so ein paar Kommentare dazu gelesen, dass es wirklich schlecht sein muss.
Okay.
Aber ich kann es nicht selber sagen. Ne? Also wirklich nur jetzt aufgenommen aus Zitaten, die ich da diesbezüglich gefunden habe.
Alles klar. Ja gut, das ist natürlich ein ganz schönes Klischee, ne? Was dann in dem Fall wirklich zutrifft. So dieser privilegierte Dilettant, der sich da abfeiern lässt. Und so des Kaisers neue Kleider mäßig.
Aber solange es nur Kunst ist, Mike, ganz ehrlich, solange es Kunst ist.
Kunst darf jeder.
Ja,
finde ich auch. Kunst darf jeder, egal wie schlecht. Ne? Also da habe ich nichts dagegen.
Ob in der Hütte oder im Palast, solange Musik erklingt, ist doch alles gut.
Ja, naja, ich habe vorhin gerade einen Artikel über eine Frau gelesen, die Cello in einer Lagerband im KZ gespielt hat.
Und ich denke gerade daran, wie Doro mir erzählt hat, wie sie für russische Oligarchen aufgetreten ist. Naja, gut.
Naja. Da gibt, ich glaube, die Skeptiker ist das. Da, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder. Ein schönes Statement dazu. Heute wirklich sehr langer Podcast. Ich hoffe, die Leute sehen das als Entschädigung für die Folge, die ausgefallen ist.
Ja, das war da ja auch so ein bisschen angelegt, oder? Aber da sind wir jetzt schön weiter in unserem Ablauf. Genau. Ich werde versuchen, die Seeschlacht von Salamis in 5 Minuten zu erklären. genau. Ja. Und
genau. Und ich suche mir eine Kundin oder einen Kunden aus. Ja, ich glaube, ich hab schon jemanden im Auge. Alles klar, mein Guter. Dann wünsche ich dir eine tolle restliche Woche, was immer da auch kommt. Das klang ja jetzt eher nach Schreibstube bei dir.
Auf jeden Fall und ich genieße das sehr, muss ich dir sagen. Das ist so,
okay, cool,
das ist so ein geiler Modus, einfach den ganzen Tag schreiben oder zumindest den halben Tag. Den anderen halben Tag muss ich ja dann doch irgendwie Bürokram.
Also wenn du zu irgendwas mal ein Feedback brauchst, kannst du gerne mal ein Kapitel rüberschicken.
Gerne. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Gerade so bei auch so. Cool. Also, ich versuche mich nicht so sehr auf die DDR-Zeit zu beziehen, weil das ist ja auch nicht mein Battleground. Aber falls.
Nee, da eben, das ist ja auch schon, nein, nicht erschöpfend, schon. Aber. Ja, gut, in dem Gebiet wahrscheinlich schon, ja, kann sein. Aber so eher so die. Ja, eher so was, ein bisschen was mit Entwicklung beinhaltet, ist, glaube ich, da interessanter für die Leute, denke ich auch. Ja. Na cool, dann bis nächste Woche.
Tschüssi.
Tschüss.
Wow. Meine Güte.